Consultants Mindset, der CTK-Podcast mit Mariah Oko und Pascal Brunner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Consultants Mindset Podcast, ein Podcast des Consulting Teams Kassel. Ich bin Mariah, neben mir sitzt Pascal.
Hallo.
Wir sprechen heute über das Thema soziale Innovation.
Genau, wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie man eventuell ein Team zusammenstellen könnte, um möglichst effizient soziale Innovation hervorzurufen. Damit sind hauptsächlich Innovationen gemeint, die innerhalb des jeweiligen Teams zustande kommen. Sprich, dass man bestimmte andere Handlungsweisen findet, wie vielleicht bestimmte Dinge innerhalb des Teams effizienter umgesetzt werden könnten und so weiter und so fort.
Also das Ding ist, das Team an sich spielt ja in Innovation eine besondere Rolle. Alleine Innovation zu schaffen, ist ja schon mal sehr schwer. Also Innovation ist ja, bedeutet ja, was Neues hervorzubringen. Und das schaffst du am einfachsten und am schnellsten, indem du Wissen zusammenlegst, beziehungsweise ein Team bildest und ihr euer Wissen zusammenlegt. In der Zukunft ist auch einfach, also der Markt ist so schnell und Nachfrage und Angebot verändern sich so schnell, dass man es gar nicht mehr ohne ein Team schafft. Also ohne mehrere Köpfe, die zusammen an einem Projekt arbeiten oder an einem Strang ziehen.
Die Frage, die einem dabei kommt, ist ja, welche Fähigkeiten müssen die Mitglieder dieses Teams mitbringen, um eben das hinzubekommen. Mhm. Stichwort Innovationskompetenz als erstmal ersten Diskussionspunkt. Da stelle ich mir die Frage, was verstehst du unter Innovationskompetenz?
Eigentlich wirklich sogar am Anfang erstmal Teamarbeit und die Kompetenz mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil das bedeutet auch, dass du dazu in der Lage sein musst, deine Gedanken und deine Ideen so zu äußern, dass andere sie verstehen und aber auch Kompromisse schließen zu können, um so nicht auf der Stelle alleine, also ne, mit deiner Idee auf einer Stelle zu treten, sondern mit dem Team zusammen eine Innovation zu entwickeln. Ja, ansonsten noch die Fähigkeit, einfach neu zu denken, auch mal um die Ecke zu denken. Ne, einfach auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus denken, in Anführungsstrichen. Ja, und nicht in den alten Mustern hängen bleiben. Man muss aber auch sehr weltoffen sein, generell offen, sehr vielem oder allem gegenüber, um sich dann davon auch inspirieren zu lassen, Ideen zu haben. Oder einfach Ideen weiterzudenken. Man kann ja auch Ideen von seinen Teamkollegen noch weiter ausarbeiten. Ja.
Der Punkt, offen für andere Dinge zu sein, ist tatsächlich eine Sache, die in der Literatur häufig auch benannt wird als ein Teil der Innovationskompetenz, dass man eben in der Lage ist, mit anderen Disziplinen, wo wir direkt auch zu unserem nächsten Punkt kommen, tatsächlich der Diversität, dass man in der Lage ist, andere Disziplinen aufzugreifen, die zu verstehen und sozusagen den Impact der eigenen Arbeit auf die jeweilige Disziplin der anderen und die Sichtweise der anderen zu verstehen und darauf ja Rücksicht nehmen zu können, beziehungsweise auch darauf einwirken zu können und sozusagen auch mit den Handlungen, wie es eben in der jeweils anderen Disziplin umgesetzt wird, umgehen zu können und diese gegebenenfalls auch umsetzen zu können. Mhm. Ich meine, Diversität zeichnet sich ja hauptsächlich erstmal durch Vielfalt aus. Und wie kriegt man am ehesten Vielfalt in sein Team durch ein gewisses Netzwerk, das man sich aufbaut? Mhm. Netzwerk aus unterschiedlichsten Menschen. Da als Beispiel oder so als Schlagbegriffe von Granovetter die Weak Ties, dass man eben versucht, möglichst viele Kontakte zu haben, die aber nicht sehr intensiv sind, sondern halt eben, dass man Kontakte im großen Ausmaße hat, an die man sich schnell wenden kann, wo man jetzt aber nicht zu stark dran verbunden ist.
Ich würde es einmal kurz in einem einfachen Begriff einfach Bekanntschaften. Leute, die man kennt, aber
genau.
Die jetzt nicht deine Freunde sind.
Genau.
Ja.
Ja. Wobei gleichzeitig, was vielleicht sogar ein bisschen widersprüchlich ist, wenn man so will, wird ein Netzwerk häufig in der Intensität der Beziehungen verstanden. Das heißt, ein Netzwerk basiert ja nicht auf Verträgen. So, man schuldet niemandem etwas direkt rechtlich, sondern es basiert auf Vertrauen. Mhm. Und dieses Vertrauen erarbeitet man sich eben durch intensive Bindungen. Das heißt, auf der anderen Seite braucht man auch intensive Verbindungen mit Menschen, denen man vertrauen kann, wo man weiß, dass da vielleicht gewisse Informationen nicht rauskommen oder wo man selber Informationsaustausch hat und weiß, dass das, was die andere Person einem sagt, auch wirklich der Wahrheit entspricht und nicht Schikane ist, um quasi Wettbewerbsvorteil zu bekommen.
Ja, es gibt aber ja unterschiedliche Netzwerke. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mit diesen Menschen, mit diesem Netzwerk, also mit Menschen, die ich vertraue, die meine Freunde sind, sagen wir jetzt mal das Freundesnetzwerk oder das Familiennetzwerk, das sind ja nicht unbedingt Leute, mit denen du Innovationen fördern kannst, weil meistens sind die Leute, die am nächsten an dir dran sind, die auch sehr ähnlich oder sind in einem sehr ähnlichen Umfeld aufgewachsen oder wohnen gleich, ihr habt gleiche Interessen und dadurch seid ihr ja Freunde. Aber mit diesen Menschen ist es schwieriger, neue Wege zu gehen beziehungsweise neue Ideen zu haben, weil ihr euch so ähnlich seid.
Ja, auf jeden Fall. Aber sie können dir zumindest einen gewissen Weg ermöglichen. Also sie sind eher Menschen mit intensiven Bindungen, Netzwerkbindungen, sind eher dazu bereit, für dich Hürden in Kauf zu nehmen, dass du einen gewissen Vorsprung zu irgendwas bekommst. Ja, sei es jetzt quasi in ein gewisses Netzwerk reinzukommen, wo sie eine gewisse Broker-Funktion haben, sprich quasi einen Angelpunkt zwischen verschiedenen Netzwerken darstellen, um dir quasi die Möglichkeit zu geben, in ein gewisses Netzwerk zu kommen und dann da kannst du dann eben deine Weak Ties aufbauen sozusagen. Problem bei vielen Netzwerken ist, dass es so eine Art, das nennt sich Lock-in-Effekt, heißt, dass du in ein Netzwerk reinkommst, du befindest dich in diesem Netzwerk, aber dieses Netzwerk erweitert sich nicht mehr. Also es bleibt so, wie es ist, es lässt keine weiteren Leute mehr rein. Als Beispiel wurde da einmal in einem, in irgendeinem literarischen Text genannt, wissenschaftlichen Text genannt, dass ein Netzwerk aus älteren Wissenschaftlern keine jungen Wissenschaftler und schon gar nicht Frauen tatsächlich, leider Gottes, reinlässt, wodurch natürlich ein gewisses alles gut. Wodurch natürlich ein gewisses, eine gewisse Einschränkung im Denken entsteht, auch weil eben man in gewisser Weise immer unter seinesgleichen bleibt. Mhm. Und man nicht weiterdenkt über den Horizont heraus. Das heißt, obwohl ein Netzwerk besteht, besteht zum Teil nicht mehr diese Diversität, diese Vielfalt, die man einfach nicht mehr hat. Sprich, es ist zwar Tiefe vorhanden, auch ein wichtiger Teil, der da sein muss. Sprich, man muss in der eigenen Disziplin gewisse Tiefe haben, ein gewisses Wissen haben, um es auch anderen vermitteln zu können, beziehungsweise um die eigene Herangehensweise der eigenen Disziplin auch gut genug vertreten zu können und überhaupt was beitragen zu können zum jeweiligen Projekt.
Naja, aber wenn man jetzt zum Beispiel weil du meintest gerade, es sind weniger Frauen. Weil wenn man eine Frau dabei hat, dann geht es ja gar nicht, also klar, es geht natürlich auch darum, um die Tiefe und ihre Fachkompetenz, ja natürlich, aber es geht ja auch einfach darum, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen und von einem anderen Standpunkt aus ein Problem zu betrachten. Das würde ja zum Beispiel entweder eine Frau oder auch, ich weiß ja nicht, das sind wahrscheinlich alles, also das ist ja in Deutschland das Problem, dass wir haben, dass vieles von weißen Menschen geprägt ist, von weißen Männern. Ich will nicht dieses Klischeewort alte weiße deutsche Männer benutzen, weil viele alte weiße deutsche Männer sind sich auch diesem Problem sehr bewusst und machen auch aktiv was dagegen.
Ja, also was du sagst, das stimmt auf jeden Fall, denn ich meine, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, es ist allgemein ein Problem, dass häufig Vielfalt, insbesondere in demografischen Daten, nicht groß genug vorhanden ist einfach. Auch aus dem einfachen Grund, weil eben Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, egal sei es jetzt kulturelle Herkunft, sei es jetzt Geschlecht, sei es jetzt Alter und so weiter, unterschiedliche Blickwinkel mitbringen und dadurch auch unterschiedliche Kompetenzen und auch eben unterschiedliche Qualifikationen, Fähigkeiten, die sie eben einbringen können. Ja. um ein akzeptables oder besseres Ergebnis herauszubekommen, als wenn es jetzt immer nur die gleichen Leute wären.
Ich habe da ein schönes Beispiel, weil der demografische Wandel oder beziehungsweise der Arbeitskräftemangel betrifft ja vor allem auch so die Ingenieure, so diese handwerklichen Aufgaben, aber auch, ne, also ich sehe an der Arbeit sehr, sehr viele Bewerbungen, die aus Indien kommen, die auch aus Syrien kommen, die wirklich von der ganzen Welt aus da reinplätschern. Und man aber diesen Leuten eher skeptisch gegenüber ist, weil wir nicht genau wissen, okay, wie machen die das denn? Aber ich finde, genau da liegt ja eigentlich das Potenzial. Weil die machen das wahrscheinlich auch ganz anders als wir. Definitiv. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist.
Ja.
Anders ist nicht schlechter oder besser. Sondern einfach nur anders.
Aber es kommt, also man muss natürlich im Hintergrund haben, dass es immer auch zu Reibereien kommen wird, wenn unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Das ist aber ganz normal, es ist halt so.
Ja.
Die Frage ist dann nur, wie man damit umgeht, ob man eben verständnisvoll mit beiden, also von beiden Seiten mit beiden Kulturen umgeht, damit es jetzt nicht nur irgendwelche, nicht nur gesellschaftliche Kulturen als solche gemeint, sondern eben auch Kulturen innerhalb einzelner Unternehmen, die sich ja häufig unterscheiden können.
Ich überlege gerade, aber eigentlich muss es gar nicht unbedingt Reibereien geben, nur weil es unterschiedliche Kulturen sind. Also vor allem finde ich im Arbeitskontext nicht. Also klar, man hat immer andere Verhaltensweisen, andere Codierungen oder beziehungsweise Codes im zwischenmenschlichen Verhalten, in der Interaktion. Aber ich weiß gar nicht, ob das eher nur so ein Vorurteil ist, dass es schwierig sein muss, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten im Arbeitsbereich. Weil eigentlich geht es ja nur um die Fachkompetenz. Weißt du, was ich meine?
Ja und nein, weil das Ding ist, also ja, hauptsächlich geht es um die Fachkompetenz. Das ist beispielsweise, wenn man jetzt Streits nimmt, Dissens, wie auch immer, Konflikte, dann ist es häufig so, dass wenn ein neuer Part, eine neue Person in einen Unternehmenskontext reinkommt, kennt sie natürlich noch nicht die Abläufe, sie kennt noch nicht die sozialen Gefüge untereinander und so weiter und so fort. Sprich, die Art und Weise, wie dieser Dissens geführt wird, ändert sich. Wenn du in diesem Unternehmen schon eine Weile arbeitest, dann muss der Dissens, beziehungsweise muss deine Argumentation im Rahmen dieser Auseinandersetzung nicht zwingend immer nur rein inhaltlich sein. Es kann auch emotionale Parts mit beinhalten und so weiter und so fort. Wenn ein neuer Part reinkommt, dann ändert sich Dynamiken. Beziehungsweise es gibt entweder noch keine Dynamiken zu der Person oder die Person kennt noch nicht Dynamiken unter anderen Menschen. Heißt, dass Diskussionen eher rational gedacht werden, beziehungsweise eher auf so Effizienzaspekten und so weiter und so fort und noch weniger auf emotional oder beziehungstechnischen Zusammenhängen. Und insofern macht es ja schon einen Unterschied, weil man eben die jeweilige Diskussionskultur noch nicht kennt und deswegen sich hauptsächlich auf Effektivitätssachen beschränkt. Also im Endeffekt, das Einzige, was man hat von der Person, sind eben die Qualifikationen, wie du auch gesagt hast, oder das, was die Person kann eben. Und das heißt, dass Dissens nur auf Basis dessen irgendwie stattfinden kann, und man sich langsam aber sicher quasi eine eigene Diskussionskultur aufbaut, die sogar anders sein kann als die man vorher hatte. Oder mit anderen Menschen hat halt eben. Mit verschiedenen Sichtweisen, verschiedenen Disziplinen, haben wir ja schon gesagt, kommt relativ häufig Dissens vor. Heißt, man braucht so eine Moderationsperspektive, so eine Integrationsperspektive. Also quasi ein Projektleiter oder einfach eine Leitungsposition, die Leadership beweist und die quasi dann so die Moderationsrolle übernimmt. Da hatten wir im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen und für uns kam die Frage auf, die ich jetzt gerne nochmal aufgreifen möchte, wo denn Leadership anfängt. Da war ich der Meinung, dass es so beim Projektleiter anfängt, weil der Projektleiter quasi die Moderationsrolle übernimmt und quasi Motivation und so weiter, dazu kommen wir gleich nochmal. Du hast deine Edit-Position vertreten, dass es schon vor dem Projektleiter anfängt, also quasi eine Stufe darüber, so der Vorgesetzte quasi.
Was genau habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Leadership fängt über dem Projektleiter an. Okay, vielleicht würde ich meine Aussage sogar revidieren. Weil jetzt gerade habe ich mir gedacht, fängt nicht Leadership sogar bei jedem Einzelnen an, weil es geht darum, weil selbst in einem selbstständigen Innovationsteam musst du ja erstmal dich selber leaden. Und du musst dich als eigene Person oder als Teammitglied erstmal selber managen und organisieren. Deshalb würde ich sogar jetzt sagen, Leadership fängt bei dir selber an. Aber für einen Projektleiter bedeutet Leadership noch mal ein bisschen was anderes, noch mal mehr. Weil du musst dich zum einen selbst organisieren als Projektleiter, musst es aber auch schaffen, dass alle deine Teammitglieder es schaffen, erstens sich deiner Organisation anzupassen und die selber vielleicht sogar noch aufzufangen, wenn du siehst, dass sie es nicht schaffen, sich zu organisieren. Also du hast auch nochmal die Verantwortung für andere Menschen und dann musst du dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen und eventuell, was du schon gesagt hast, als Moderator fungieren oder sogar als Motivator der Gruppe. Also es kommt halt immer darauf an, was für ein Team du hast.
Genau. Es geht in gewisser Weise in erster Linie auch darum, ein gewisses Arbeitsklima herzustellen, mit dem alle zufrieden sind. Da kommt natürlich die Frage auf, was versteht man unter Arbeitsklima? Für mich ist es einfach die Umgebung, in der man sich befindet. Wie frei ist man darin, seine eigene Meinung zu sagen und wie frei ist man auch Kritik akzeptieren zu können, im Sinne von, was für Kritik kommt einem entgegen? Wird man direkt abgeschmettert oder kommt quasi sinnvolle Kritik, die dann, wo man vielleicht selber merkt, okay, ist vielleicht aktuell nicht sinnvoll, aber es ist ein guter Punkt, der berücksichtigt wurde, oder dass, wie gut eben diese Projektleiter oder Vorgesetzte, wie auch immer, in der Lage ist, Auseinandersetzungen zu moderieren, dass sich alle gleich gehört fühlen. Beziehungsweise, dass auch eine gewisse Harmonie herrscht, insofern, dass eine gewisse Humorstimmung vorhanden ist, würde ich fast behaupten. Du sagst so, nee?
Doch auch, ja. Also ich finde nicht mal unbedingt, dass Harmonie unbedingt dazu gehören muss, weil Reibereien auch manchmal gut sind, vor allem, wenn wir über Innovation sprechen und Innovationsteams. Weil Meinungsverschiedenheiten bringen auch meistens neue Erkenntnisse. Für mich gehört ja auch Humor. Ich finde, da halt kommt es halt wirklich immer wieder drauf an, was für ein Team du bist. Klar, meiner Meinung nach sollte es nicht immer stocksteif sein. Man sollte auch mal lachen dürfen und auch mal einen Witz nebenbei hermachen dürfen. Auf der anderen Seite finde ich auch, aber trotzdem, dass es eine Atmosphäre sein muss, die zum Arbeiten und zu Leistung motiviert. Weil habe ich jetzt nur einen Projektleiter, der gut ist darin, mir auf menschlicher Ebene zu begegnen, aber auch fachlicher oder auf, nicht mal auf fachlicher, sondern nichts fordert oder nichts erwartet oder diese Erwartungen nicht klar definiert oder kommuniziert, dann wird es so ein laissez-faire Teamarbeit, wo vielleicht trotzdem was Gutes bei rauskommt, aber nicht das Beste oder auch nicht unbedingt eine Innovation.
Genau. Stichwort Mentoring, wenn man so will. Also es ist vielleicht nochmal ein Schritt drüber von dem, was du gesagt hast, aber so eine Leitungsposition hat schon auch in einem gewissen Maße die Funktion, so eine Art Mentoring-Position einzunehmen oder halt eben allgemein zu unterstützen und in unserem Fall, weil wir ja über Innovation reden, auch Innovationen zu befürworten, schlichtweg. Einfach offen zu sein für Innovationen, offen zu sein für neue Meinungen, für neue Herangehensweisen und eben in der Lage zu sein, die Mitarbeiter, die Freunde, wie auch immer man es bezeichnen möchte in dem Fall, zu motivieren.
Warum Freunde?
Ich finde schon, dass man häufig Freundschaften schließen kann im Arbeitskontext.
Ne. Ja, kann man.
Aber dann nur für den Arbeitskontext.
Ja, finde ich schwierig. Weil ich möchte auch, also ich bin ehrlich, bei ganz vielen, ich finde, Freundschaft behindert sehr oft produktives Arbeiten.
Kann natürlich sein, weil man häufig auch vielleicht mehr Rücksicht darauf nimmt und quasi, ja, versucht, sich selber zurückzunehmen, um quasi die Sichtweisen der anderen nochmal extra zu betonen.
Und es gibt immer Probleme.
Das könnte also sein. Das kann natürlich sein.
Alleine dadurch, dass, stell mal vor, zwei Teammitglieder sind befreundet. Ich habe sogar mal in so einer Konstellation gearbeitet und ich war sehr, 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 sehr genervt davon. Es hat mich sehr, sehr, sehr doll gestört. Weil vor allem in dieser Situation war das, dass es mit der Chefin und mit einer anderen Arbeitskollegin, weil meine Arbeitskollegin war sehr, sehr, sehr gut befreundet mit meiner ehemaligen Chefin. So, und das hat man immer gespürt, dass die befreundet sind. Und dadurch hat sich ein Ungleichgewicht entstanden zwischen dieser Arbeitskollegin und zu allen anderen. Und dadurch entsteht Unmut im ganzen Team.
Ja, das ist auch ein großer Aspekt des Leaderships, dass man eben in der Lage ist, das vielleicht in gewissem Maße auszublenden, das stimmt ja, und dann eben alle gleich zu behandeln.
Ja, aber das fällt den meisten halt irgendwann schwer.
Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das dauerhaft zu berücksichtigen, ja.
Deshalb sage ich auch, arbeite niemals mit Familienmitgliedern zusammen. Es funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht.
Bei manchen mag es gut funktionieren, aber wahrscheinlich im Normalfall ist es schwierig, weil man eben auch einfach dauerhaft mit denen umgeben ist und so weiter. Und es ist,
vor allem, wenn es kein Familienbetrieb ist oder so. Weil bei einem Familienbetrieb ist, finde ich, das Mindset nochmal ganz anders. Da ist sich jedem bewusst, okay, das ist unser wirtschaftliches Überleben. Aber so bei einem externen Arbeitgeber dann nochmal ein Familienbetrieb.
Da haben wir uns gerade so ein bisschen in die Freundschaftsschiene gedrängt. Kommen wir mal wieder zurück, würde ich sagen, zu Leadership und dem Motivationsaspekt. Denn es ist eine relativ wichtige Aufgabe, Mitarbeiter zu motivieren, die Aufgaben zu machen und auch gewissenhaft zu machen, was man ganz gut hinkriegen kann durch intrinsische und extrinsische Motivation. Sprich, dadurch, dass man die Aufgabe fordernd darstellt und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin auch die Möglichkeit gibt, zu bemerken, dass die Aufgabe, die man da vollführt, auch einen Beitrag dazu gibt zum Endergebnis quasi. Dass man jetzt nicht denkt, okay, was ich hier mache, spielt überhaupt keine Rolle. Warum sollte ich das überhaupt tun? Es ist wirklich von Bedeutung, dass man den Leuten klar macht, dass die Aufgabe, die sie da tun, auch wichtig ist und einen Beitrag dazu beitritt.
Ganzheitlichkeit und Transparenz.
Genau.
Die wollen wieder wissen, wofür sie arbeiten. Das ist auch so. Ich finde, das ist echt eine interessante Entwicklung. Wieder dahin zurück, weil eigentlich sind wir ja immer mehr durch die Industrialisierung und Digitalisierung immer weiter davon weggerückt, dass wir wirklich sehen, für was unsere Arbeit im Endeffekt sinnvoll ist. Und dass wir vom Mindset her da wieder zurückgehen, dass wir unbedingt wissen möchten, wofür unsere Arbeit gut ist und was wir mit unserer Arbeit erreichen. Dass man wieder zu so einem ursprünglichen Verständnis von Arbeit zurückfindet. Finde ich auf der einen Seite gut. Nee, eigentlich finde ich es gut.
Zumal, also das vorherige, beziehungsweise das Hauptverständnis war ja früher häufig oder ist immer noch zum sehr großen Teil, dass man eben einfach so dieser extrinsische Belohnungscharakter, man bekommt halt Geld für das, was man tut. Und das war es dann halt auch. Ja. So, ne? Also natürlich kann Geld und Belohnungen und so weiter dabei helfen, Mitarbeiter zu motivieren, auch für Innovationen halt eben, auch wenn Innovationen mal nicht glücken, trotzdem Mut zu belohnen sozusagen. Aber man muss halt auch immer gucken, dass sich das in der Waage hält, dass man sich übertreibt, dass es dann nicht dazu führt, dass Leute nur wegen dem Geld irgendwas versuchen und dann bewusst in Kauf nehmen, dass es nicht funktioniert. Hauptsache, man kriegt halt eine Belohnung dafür, beziehungsweise man kriegt halt nochmal Geld dafür.
Jetzt aber die Frage, wie schafft man eine intrinsische Motivation? Weil das ist ja eigentlich das Trickige dabei. Wie motivierst du Leute ohne Geld, ohne die extrinsische Motivation? Also was musst du denen geben, damit die freiwillig ihren Mehrwert leisten? Weil das Ding ist, dass die intrinsische Motivation steht ja nicht im Arbeitsvertrag. Die kannst du von den Leuten nicht erzwingen.
Ja, das stimmt.
Entweder sie geben sie dir freiwillig oder sie geben sie dir halt nicht.
Im Endeffekt kann man ein gutes Beispiel in so Startups oder weiter sehen, würde ich sagen, dass eben man in der Lage ist, den Mitarbeitern zu vermitteln, A, für was für ein Unternehmen sie es machen, also quasi die Identifikation mit dem Unternehmen, mit der Mission, der Vision des Unternehmens, mit den Werten des Unternehmens, dass man eben sich darüber freut zu arbeiten mit den Menschen, weil die auch alle das Gleiche teilen quasi, die gleiche Vision, das gleiche Ziel sozusagen. Und eben darin, wie wir schon gesagt haben, dass die Aufgaben fordernd sind, aber machbar. Also dass den Leuten klar wird, dass das, was sie machen, einen Sinn hat. Dass das, was sie machen, einen Beitrag zum großen Ganzen des Unternehmens beiträgt.
Ja, das Ding ist, ich gehe gerade noch eine Stufe ein bisschen runter, weil das Ding ist, also ich bin der Meinung, um Innovation zu fördern in Unternehmen, braucht man ordentliche Strukturen, braucht man eine ordentliche Organisation. Und ich glaube, dadurch alleine wird die intrinsische Motivation schon gefördert. Klar, diese ganzen, du musst dich mit deiner Firma identifizieren können, du musst dich mit den Werten identifizieren können, du musst gut an der Arbeit du musst gut mit der Atmosphäre klarkommen, aber ich finde, das Ausschlaggebende und was diese ganzen Sachen eigentlich ins Leben ruft, ist eine Struktur und eine Organisation und eine Führung, die darauf ausgelegt sind, Sicherheit zu vermitteln auf der einen Seite, aber auch risikobereit sind, um Innovation zu fördern, weil du kannst nicht Innovation hervorbringen, wenn du kein Risiko eingehen möchtest. Aber auf der anderen Seite musst du deinen Mitarbeitern Sicherheit in der Hinsicht vermitteln, dass du sagst, okay, es ist nicht schlimm, wenn jemand Fehler macht, sondern es ist besser, ihr geht Risiken ein in dem Rahmen, in den wir euch setzen sozusagen, und in dem könnt ihr euch austoben. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich sogar zu unserem Schlusspunkt, wenn man so möchte, passt, weil eben Risiko ein großes Ding ist, dass man bereit ist, Risiko einzugehen, auch wenn es in einem gewissen Rahmen ist. Denn so der letzte Leadership-Aspekt wäre im Endeffekt die Art und Weise, wie man das Gesamte führt. Und da gibt es ja diese klassische Herangehensweise, im Sinne von, wir brauchen viel Sicherheit und wir haben so einen klassischen 8-Stunden-Job und so weiter und so fort. Oder eben so diese Silicon Valley-Herangehensweise, dass man versucht, den Mitarbeitern quasi das bereitzustellen, was sie brauchen. Sprich, alles ist in der Umgebung. Wir haben Friseur da, Sportmöglichkeiten, was auch immer, alles Mögliche. Dass man transparent genug ist, ohne diese gewisse Hierarchie zu haben, die normalerweise der Fall ist, dass man bereit ist, Risiken einzugehen, anstatt nur auf Sicherheit zu spielen und eben lieber Innovationen nimmt als Tradition. Und dass da quasi so ein Für und Wider drin steckt in gewisser Weise. Sprich, man gibt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zwar diese Sicherheit, ein gewisses Feld zu haben, um auch Risiken einzugehen, was ja besonders, vielleicht jetzt nicht Silicon Valley mäßig, sondern hauptsächlich so Grund, naturwissenschaftliche Forschung und so weiter ist häufig so, dass man bereit ist, Risiken reinzugehen und Sachen zu machen, die jetzt vielleicht nicht konventionell sind, um eben neue Sachen herauszufinden und so weiter und so fort. Und gleichzeitig verlangt das Unternehmen aber sehr viel vom Mitarbeiter in dem Maß.
Verlangen mehr als jemals zuvor.
Genau. Sie verlangen, dass man ständig da ist, dass man, obwohl man eben so viel Ausgleichsmöglichkeiten vermeintlich hat, quasi noch mehr arbeitet, als man eigentlich würde, wenn man dieses klassische Modell aufgreifen würde quasi. Ja. Und da kommt ja die Frage auf, inwiefern wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann ausgebeutet, ausgenutzt, ohne es zu wissen? Oder inwiefern ist es freiwillig, weil man sich dessen bewusst ist?
Das Ding ist, erstmal will ich einmal sagen, nicht jeder wird diese Form von Arbeit machen.
Ja, klar.
Also es wird ganz viele geben, die sagen, nein, ich will meinen 9-to-5-Job haben. Und das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit.
Ja, ja.
Und nicht alle Menschen wollen dieses neue Arbeitsverständnis, sondern die möchten eine 35, 40-Stunden-Woche haben und dann ist gut. So, weil die Menschen, die ja im Silicon Valley, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, arbeiten und die ja dieser neuen Formen der Arbeit angehören. Das sind ja auch meistens Menschen, und das ist der entscheidende Unterschied, die lieben das, was sie tun.
Ja.
Die lieben ihre Arbeit. Und daher kommt ja auch der Wunsch, zu wissen, wofür ist meine Arbeit sinnvoll. Weil wenn du wirklich das liebst, was du machst und wofür du jeden Tag an die Arbeit gehst, dann möchtest du das auch wissen. Wenn du jetzt aber weißt, ich arbeite jetzt meine 8 Stunden und dann gehe ich nach Hause und fertig, aus, dann ist, glaube ich, dieses Bedürfnis nicht so stark. Ich glaube, das ist so der entscheidende Unterschied. Es ist wirklich das, was du machen willst. Weil dann gibst du auch freiwillig, in Anführungsstrichen freiwillig, diesen Mehrwert und lässt dich sozusagen ausbeuten.
Ich finde, ja, der Begriff der Ausbeutung trifft es wahrscheinlich nicht, in dem Fall nicht mehr. Also nicht dieses klassische, wenn man jetzt soziologisch herangeht, von ganz früher quasi, sondern ich glaube, in dem Fall ist es dadurch auf der Basis, dass es freiwillig ist, weil man eben darin aufgeht, was man macht und deshalb bereit ist, so viel Zeit und so viel Energie darin zu investieren, einfach fast schon eine Art Leidenschaft, könnte man sagen, dadurch, dass man eben daran aufgeht. Ich meine, für mich persönlich, ich würde etwas erst dann als Ausbeutung verstehen, wenn man es nicht freiwillig macht, beziehungsweise wenn es einen Rahmen annimmt, den man so nicht von sich aus akzeptieren würde zu geben. Sondern nur von außen her quasi dazu gebracht wird, es in dem Ausmaß zu machen. Und wenn du aber freiwillig dieses Ausmaß bietest an Zeit, an Aufwand, dann kann man da drin zum Teil ja auch aufgehen. Also das ist quasi der Lebenssinn vom Menschen wird, dieser Arbeit nachzugehen.
Ja, das ist so. Aber wenn ich jetzt von der Arbeitgeber, wenn man jetzt mal hinter die Kulissen schauen möchte, dann kann man schon sagen, es ist eine moderne Form der Ausbeutung. Weil die Unternehmen bieten das ja nur an, weil wir hatten ja sogar am Anfang schon gesagt, die Menschen haben ja eigentlich weniger Freizeit und eine schlechtere Work-Life-Balance. Ich finde übrigens, eigentlich müsste es Life-Work-Balance heißen, nicht Work-Life-Balance. Das stört mich schon voll lange, dass es nicht andersrum ist. Aber egal, anderes Thema. Weil die Unternehmen machen das ja nur, weil sie wissen, dass sie nicht ohne diese innovativen Ideen oder Gedanken der Mitarbeiter auskommen würden. Weil, wie gesagt, Innovation ist Teamarbeit.
Ja.
Vielleicht kann man ihnen eine gewisse Scheinheiligkeit vorwerfen. Weil du kannst so viele Massagestühle in deinem Büro stellen oder so viele Fitnessstudios in deinem Komplex haben. Trotzdem verlangst du am Ende des Tages, dass deine Mitarbeiter so ihre komplette Leidenschaft in dein Unternehmen schütten, damit es wirtschaftlich Erfolg hat. So, aber theoretisch könnte ja auch die Person einfach woanders hingehen oder ihr eigenes Ding machen. Aber du möchtest, dass die da bleibt. Also machst du es nur aus Eigennutzen, um eine emotionale Bindung, emotional vielleicht in Klammern, einfach eine Bindung zu deinem Unternehmen herzustellen. Und das ist ja eigentlich der Sinn von allen Praktiken, sei es von Unternehmenswerten, sei es von Storytelling her, wenn du deine Unternehmensgeschichte veröffentlicht, sei es von, weiß ich nicht, wenn du deinen Mitarbeitern Weiterbildung anbietest, das ist eigentlich alles reine Eigennutz, damit die da bleiben und weiter ihre
Ideen und
ja, ihre Essenz da und ihren Mehrwert bieten.
Genau, dass sie weiter quasi dazu beitragen, um vielleicht den Zirkel zu schließen, Innovationen hervorzurufen und eben das Produkt zu verbessern und so weiter und so fort.
Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, nicht jeder Mensch kann selbstständig werden. Und immer noch, der Großteil der Menschen möchte auch gar nicht selbstständig sein. Und der Großteil der Menschen möchte in festen Strukturen sein und möchte sich keine Gedanken über solche Sachen machen, sondern die möchten jeden Monat ihren Gehaltscheck haben und damit hat sich. So, also das denke ich, das immer noch das verbreiteste Arbeitsmodell. So, aber es gibt halt, also trotzdem, und da stellt sich dann aber wieder das Problem, okay, jetzt hat man eine Firma und man hat ganz viele Menschen von dieser Art und nur ein paar von innovativen Leuten. Wie schafft man das, durch Struktur und Organisation die Leute zu innovativen Mitarbeitern zu machen oder quasi deren innovativen Ideen abzuzapfen, obwohl die selber gar nicht die Kompetenz an sich haben, weißt du? Weil das ist voll schwierig. Weil wenn du ein Unternehmen jetzt im Moment in 2020 bist und du keine innovativen Ideen hast, du gehst unter.
Ja. Wo wir wieder quasi zum Anfang kämen, und zwar zu den Innovationskompetenzen. Ja. Wenn die Menschen, die du hast, keine Innovationskompetenz vorweisen können, dann kannst du einfach nicht mithalten. Das ist halt so.
Ja.
Würde ich sagen, gute abschließende Worte für unsere heutige Folge. Ich bedanke mich bei dir.
Danke auch, Pascal. Ist immer schön, mit dir zu sprechen.
Ebenso, ebenso. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann checkt uns einfach auf Instagram aus unter Consulting Team Kassel oder auf unserer Internetseite consulting-team-kassel.de oder schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@ctk-ev.org.